Ja, ich freue mich heute Morgen mit Ihnen hier Gottesdienst zu feiern. Das ist eine wunderbare Sache. Ich fühle mich sehr wohl bei Ihnen. Wir wollen heute Morgen den weltberühmten Psalm 23 miteinander betrachten. Ja, und wer ihn im Ohr hat, wer ihn irgendwann in seiner frühen Kindheit und Jugend schon mal auswendig gelernt hat, der kann ihn einfach mitsprechen. Wenn ich ihn jetzt lese, ja, ich lese ihn nach der Luther-Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, wunderbar. Also, Sie können das noch, ja? Es ist gut, Psalmen auswendig zu lernen. Ja? Also in Israel kannte man 150 Lieder auswendig. Wir wollen heute Morgen miteinander Psalm 23 betrachten. Und zwar unter der Überschrift Alles, was der Mensch braucht. Der Kirchenvater Augustin hat mal so schön gesagt, was es nicht alles in dieser Welt an wunderbaren Dingen gibt, die ich alle nicht brauche. Aber was brauchen wir wirklich? Und ich glaube, der Psalm 23 ist deshalb so weltberühmt und deshalb so bekannt, weil er zutiefst die Grundbedürfnisse von uns Menschen anspricht. In dichterischer Form auch noch, das heißt, komprimiert. Dichtung heißt ja dichte Sprache. Mit ganz wenig Worten, ganz viel Aussagen. Drei Grundbedürfnisse, glaube ich, kommen hier zum Ausdruck. Zunächst einmal sehen wir das Bild des Hirten hier. David war ja Hirte, nicht wahr? Schon als kleiner Junge hütete er die Schafe seines Vaters und er lernte sehr früh und auch sehr praktisch, was Schafe brauchten. Und ich glaube, das war ein harter Job. Das war nicht nur etwas für ein Kind, so mal Gänse hüten oder so. Das war ein richtig starker, harter, verantwortungsvoller Job. Wertvolle Tiere mit entsprechendem Gefahrpotenzial. Und ein Hirte damals, in der damaligen Zeit übrigens etwas anders, als wir uns das heute so vorstellen, ja. So unsere ökologischen Rasenmäher hier in der Landschaft, ja, kulturlandschaftserhaltend, das war damals etwas anders. David lernte sehr schnell, was seine Schafe brauchen. Also, etwas, was ganz am Anfang hier steht, grüne Aue, und frisches Wasser, also damals waren nicht überall in ganz Israel Wiesen, saftige Weiden und wunderbares Weideland. Es gab Wüsten, Es gab Gebirge, es gab trockene Szenen und es war eine richtig starke logistische Aufgabe für einen Hirten, seine Herde dann auch zu führen. Also der Hirte ging ja immer voran, aber der musste überlegen, was schaffen meine Schafe heute? Wie viele Kilometer kann ich die führen? Wo ist die nächste Quelle? Wo ist das nächste Wasser? Wo ist der nächste Weideplatz? Was ist der kürzeste Weg? Manchmal über Gebirge, durch Täler. Also Juda war zum Meer hin ein flaches Land, aber zum Toten Meer hin, also Richtung Osten, war das richtig gebirgig. Und ein Hirte musste sich sehr gut im Gelände auskennen, damit die Schafe, bevor sie schlapp machten, auch das Wasser und das Futter erreichten. Sehr verantwortungsvoller Job. Die Schafe brauchten Nahrung, sie brauchten Führung und sie brauchten auch Schutz. Schafe sind Tiere, die, ja, sie haben keine Hörner, sie haben keine Krallen, sie haben keine Reißzähne, sie sind keine Fluchttiere, sie können nicht schnell laufen wie ein Hase. Schafe müssen beschützt werden. Schafe brauchen einen starken Hirten. Und es heißt, dass David gegen Bären und Löwen gekämpft hat. Das heißt, ein Hirte hatte mit Sicherheit damals nicht nur so einen schönen, breitkrempigen Hut und so einen schönen, weiten Mantel und so einen Krummstab oder was auch immer. Der hatte mit Sicherheit einen Speer. Der hatte eine Waffe. David hatte auch eine Steinschleuder. Also der konnte richtig gut schießen. Das hat er dann mit dem Riesen Goliath bewiesen. Ja? Ich glaube, das hat er hunderte Mal auf seinen Feldern und auf seinen Wegen geübt. Im Richterbuch steht, dass es in Israel 700 solche Steinschleuderer gab, Kämpfer gab, übrigens Linkshänder, die das ausgespannte Haar einer Frau durchtrennen konnten. Also das ist so ungefähr, wie wir heute sagen würden, Lucky Luke kann einer Fliege das Auge ausschießen. Machen Sie das mal. Treffen Sie mal mit einer Steinschleuder im richtigen Moment den richtigen Riemen loslassen, mit einer Steinschleuder ein Haar. Das hat er gekonnt. Das hat David geübt. Deshalb hat er den Goliath zielgenau an der schwachsten Stelle getroffen. Ein Hirte war ein Kämpfer. Schafe brauchen Bewahrung. Damit haben wir eigentlich schon skizziert die drei Grundbedürfnisse, die wir haben. Denn das hat David nämlich damals auch gemerkt, als er nämlich König wurde. Da hatte er ein Volk zu führen. Und Hirte sein für Schafe war sowas Ähnliches wie König sein für ein Volk. Da gab es ganz viele Parallelen. Das Volk brauchte Nahrung, Versorgung. Es brauchte Führung. Ja, was denken Sie, wie verzweifelt, wir haben heute Morgen hier für unsere Bundesregierung gebetet, wunderbar. Was denken Sie, wie verzweifelt unsere Politiker manchmal sind, weil sie Führung brauchen. Also, wo kriege ich den Blick für den richtigen Weg? Ein Volk braucht Führung und Bewahrung vor Feinden. Und ich glaube, er hat ja diesen Psalm gedichtet, wohl als er schon König war. Und dann hat er nicht nur gemerkt, ja, Schafe brauchen sowas und ein Volk braucht sowas, sondern ich brauche das. Also ich bin ja so fast wie ein Schaf. Ich brauche Nahrung von Gott. Ich brauche Führung von Gott. Ich brauche Bewahrung von Gott. Und damit wir uns da nicht falsch verstehen, ja, David war kein schwächlicher König, sodass man sagen könnte, ja, alte Menschen und Schwache, Kranke oder Kinder, die brauchen sowas. David war der stärkste König in Israel. Und der sagt, der Herr ist mein Hirte. Da kannte er sich mit aus. Er wusste, was das hieß. Der Herr ist mein Hirte. Ja, und ich möchte uns diese drei Bezüge hier heute Morgen einmal kurz vor Augen führen. Da wird als erstes hier gesagt, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts, könnte man das auch übersetzen in die Zukunft. Luther hat das in die Zukunft übersetzt, wird nichts mangeln. Ja, man kann das aber auch genauso in die Gegenwart übersetzen. Mir mangelt nichts. Und das ist eine starke Aussage. Verstehen Sie? Wenn wir sie denn ehrlich treffen können. Ja, wir als Christen, wir sind manchmal geneigt, uns da so fromm und anderen, uns selbst und anderen, auch ein bisschen was vorzumachen. Ja. Fragt man sie ja, wie geht's Ihnen denn oder wie geht's dir denn? Und dann kommt so eine ganz, ganz demütige Antwort, besser als ich es verdient habe. Tja, das heißt, wir verstecken eigentlich unseren Mangel. Ich kann auch nicht jedem sofort immer gleich alles erzählen, was schwierig in meinem Leben ist. Ja? Kann auch mein Herz nicht auf der Handfläche tragen hier. Aber wir verstecken gerne auch unseren Mangel. Was fehlt uns heute? Was fehlt dir uns nicht alles? Mancher sucht seinen Job, manchem fehlt Geld, vielen fehlt Gesundheit, Zuneigung, Liebe, Friede. Mir mangelt nichts. Wie ehrlich können wir das sagen? Ohne zu heucheln. Ja, also wir müssen ja eigentlich von Dienstwegen, also von Christsein, von unserem Status her, müssen wir sagen, mir mangelt nichts. Ich habe ja einen Hirten, der kümmert sich ja um mich. Wie ehrlich können wir das sagen? Und ich glaube, dass hier eine ganz wichtige Wahrheit schlummert, die wir vor Augen haben müssen. Nämlich, die menschliche Seele ist ja, so hat das jemand mal gesagt, wie ein Fass ohne Boden. Der frühere Leiter, Volksmissionarisches Amt, Meurer hieß der, der hat so kleine Traktate herausgegeben. Da war mal eins abgebildet, da war so ein Mensch, der hatte im Wohnzimmer eine riesige Bodenvase stehen. Und dann schmiss er da dauernd so Gänseblümchen rein, die wurde nie voll. Ja. Da guckte nie so was Schönes raus hier wie bei Ihnen hier. Die Vase war eigentlich zu groß.
So ist unsere Seele. Und eigentlich ist es noch schlimmer. Die Vase unserer Seele, das Gefäß unserer Seele hat nämlich keinen Boden. Das heißt, das fällt da alles durch. Du kannst da reinschmeißen, was du willst. Du kannst versuchen, dein Leben zu befriedigen mit den Dingen dieser Welt und du kriegst den Hals nie voll. Da ist immer ein Loch, da ist immer eine Sehnsucht, da ist immer ein Mangel. Jetzt steht hier, mir mangelt nichts. Ist das ehrlich? Ja, ich glaube, dass das ehrlich ist, dass ein sehr ehrlicher Satz ist. Wenn wir verstehen, was denn unser größter Mangel ist, also die menschliche Seele ist auf die Ewigkeit hin geschaffen, ein Fass ohne Boden, sie ist auf Gott hin geschaffen. Sie sehnt sich nach Ewigkeit. Sie sehnt sich nach Gott. Und wenn dieser dein größter Mangel, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, der Friede mit Gott, wenn dieser dein größter Mangel gestillt ist, dann kannst du ehrlich sagen, manchmal besser, manchmal auch nicht so gut. Aber im Prinzip kannst du dann ehrlich sagen, mir mangelt nichts, auch wenn mir vieles fehlt. Das ist der wichtige Unterschied. Ist der größte Mangel meines Lebens die Gemeinschaft mit Gott, der Friede mit Gott, ist dieser größte Mangel gestillt? Bist du an dieser Stelle satt? Erfüllt die Ewigkeit dein Herz, dann kannst du mit dem Mangel dieses Lebens, den übrigens jeder hat, jedem von uns fehlt irgendwas. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was fehlt dir in dieser Woche am dringendsten? Du wüsstest etwas, du könntest etwas aufzählen. Christen sind die einzigen in dieser Welt, wenn denn ihr Mangel gestillt ist, der Hunger nach Ewigkeit, der Hunger nach Gemeinschaft mit Gott, der Hunger nach dem Gespräch mit Gott über deiner aufgeschlagenen Bibel. Wenn der gestillt ist, dann kannst du mit den Mangelerscheinungen unseres Lebens leben. Trobisch hat ein Buch geschrieben, ganz wichtiges Buch geschrieben, bezog sich auf Sexualität, ja? Mit unerfüllten Wünschen leben. Mal besser, mal schlechter, aber im Prinzip kann ich damit leben, weil mein größter Mangel gestillt ist. Calvin hat das einmal so schön gesagt in seiner Institutio. Er hat gesagt, Christen sind die einzigen Menschen auf dieser Welt, die voll genießen können, die Güter dieser Welt gebrauchen können, genüsslich gebrauchen können, ohne süchtig zu werden. Wenn dein größter Mangel nicht gestillt ist, dann bist du hochgradig suchtgefährdet. Weil alles, was herkommt und vorbeiläuft und dir in die Tüte kommt, muss rein. Und du kriegst nie genug, du wirst süchtig. Deshalb ist das gar kein Luxus für Christen, Gott zu haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, sondern das ist geradezu notwendig. Ohne das kann man fast gar nicht leben, obwohl die meisten Menschen so leben. Mir mangelt nichts. Das ist das Erste hier. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du den Herrn Jesus kennst, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, dann ist dieser Gottesdienst ein Ruf an dich, eine Herausforderung an dich, diese Gemeinschaft zu erneuern, zu vertiefen, satt zu werden an der Quelle, auf dieser grünen Aue, an der Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was dein Herz zuerst will. Und dann kümmert sich Gott auch um manches andere in deinem Leben. Ja, also ein Hirte weiß, was seine Schafe brauchen. Und wir brauchen das eine oder andere oder vielleicht sogar viel. Gott kennt dich und er kümmert sich um dich. Aber ist dein erster Mangel gestillt? Damit gehst du heute nach Hause. Ein zweites, was in diesem Text steht, ist, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Menschen brauchen Führung. Wir werden ja alle geführt, nicht wahr? Jeder von uns wird geführt. Also in der Wirtschaft gibt es nicht einen Posten, der nicht eine Führung über sich hätte. Jeder hat seinen Abteilungsleiter, jeder hat seinen Chef, seinen Superchef und so weiter und so weiter. Das geht immer bis in die Spitze und jeder wird geführt. Bei der Bundeswehr, überall auf dieser Welt. Hast du einen, der vor dir hergeht, der dein Leben führt, dem du dich verantworten musst, dem du Rechenschaft geben musst. Ja, und so werden wir alle geführt von Trends, von Menschen, von Meinungen. Wir wissen gar nicht, wie abhängig wir sind, ja, von Mode zum Beispiel. Ja, wenn ich Bilder mir anschaue von vor 40 Jahren, könnte ich denken, Mensch, wie hast du damals bloß nur ausgesehen, ja? Das ist ja schrecklich.
Führerschein.
Ja, mein Führer, Sie dürfen alle mein Führerscheinfoto nicht sehen. Ja, das ist mir neulich tatsächlich passiert, hat mich eine Streife angehalten, und da habe ich dem meinen Führerschein gezeigt, hat er geguckt, hat er gesagt, das sind Sie nicht. Das habe ich dann als Kompliment aufgefasst. Ja, unglaublich. Wir werden geführt. Und Gott will unser Leben führen. Der Herr ist mein Hirte. Der Hirte ist der, der mich führt. Der immer wunderbar vorangeht. Ja, das ist ja der Unterschied zu den Kuhhirten. Ne? Die gehen ja immer hinterher und da muss man immer aufpassen, dass man im richtigen Augenblick den richtigen Abstand hat. Der Hirte geht immer vorweg. Und die Schafe, eigentlich nicht so ganz clevere Tiere, kennen aber die Stimme des Hirten. Ja, sie kennen auch den Schritt des Hirten, wenn der mit seinem Stab auf den Boden den Takt angibt, dann wissen Sie, da geht's lang. Wir brauchen Führung. Und das Wichtige, was ich uns hier auch nur herausziehen möchte, da steckt ganz viel mehr drin in diesem Psalm, das können wir heute Morgen alles gar nicht erschöpfen, ist dieser Satz, er führt mich also den richtigen Weg auf rechter Straße, sagt Luther, um seines Namens willen. Um seines Namens willen, das heißt um seinetwillen. Der Name steht für sein Wesen. Um seinetwillen. Gott führt dich um seinetwillen. Nicht, weil du so ein tolles Schaf bist. so brav, so treu, so lieb, was auch immer. Natürlich sollen wir gehorsame Schafe sein, ja? Also Leute, die ihren Gott verstehen und ihm nachfolgen. Aber das ist nicht der Grund, weshalb er uns führt. Der Grund, weshalb Gott dein und mein Leben führt, liegt außerhalb von mir. Bei ihm. Weil er mich liebt. Weil er es will. Und das ist sowas von befreiend. Das ist so herrlich. Mein Heil hängt letztlich nicht an dem seidenen Faden meiner Leistung. Natürlich sollen wir Gottes Willen folgen. Wir sollen ihm gehorchen. Aber wie viel Prozent meines Glaubens, meiner Treue, meiner Liebe bringt mich in den Himmel? Null. Ich bin, wenn ich eines Tages im Himmel bin, werde ich sagen können, Gott sei Dank, zu 100% hier, weil er sein Leben für mich gegeben hat und weil er mein Hirte war. Und weil er mich um seinetwillen geführt und geleitet hat. Übrigens alle, die in der Verdammnis sitzen, werden sagen, ich bin hier, weil ich nicht gewollt habe. Da wird niemand sitzen und sagen, ja, du bist aber schuld oder du bist schuld oder Gott ist schuld. Ich bin schuld. Eine ganz furchtbare Erkenntnis. Aber alle, die im Himmel sein werden, werden sagen, ich bin zu 100% hier aus Gnade. Und Gnade ist 100%. Und alles, wozu ich herausgefordert bin und von Gott gerufen bin, angehalten bin, erzogen werde, ist Antwort darauf, ist Dankbarkeit darauf, ist Reaktion darauf. Er führt mich, er führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Sehr entkrampfend. Eine Grundlage für Heilsgewissheit. Deshalb kann ich sagen, ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Für mich könnte ich keine Garantie geben. Wir werden geführt. Und übrigens auch die ganz schweren Wege. Die Tatsache, dass er mich führt, heißt nicht, dass das immer einfach ist. Also David musste seine Herde zum Beispiel durch das Bergland, das Gebirge Ephraim, wie man es nannte, hindurchführen. Das waren Schluchten, das waren gefährliche Klippen, das waren Abgründe. Da musste also jemand seine Herde führen und das musste passen. Da musste jemand sich genau auskennen. Da musste sich jemand um seine Schafe, die absturzgefährdet waren, sich drum kümmern. Deshalb spricht er hier und sagt, selbst im Todestal, also im Tal des poetisch hier, ja, Tal der Todesschatten, ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist das Wunderbare, weshalb dieser Psalm so herrlich ist. Dass jemand sagen kann, der Gott kennt, der Jesus kennt als sein Herrn und Heiland, der muss sagen können, du bist bei mir. Ja, ich muss nicht nur sterben können mit Jesus und in meiner letzten Stunde sagen können, du bist bei mir. Ich muss auch mit ihm leben können. Hier und heute und morgen und diese Woche und all das, was da kommt und alle schwierigen Pfade, ja, und alle Steige, wo es da echt abwärts geht. Ich muss sagen können, du bist bei mir. Ich weiß nicht, auf welchem Steig und auf welchem Kurs du gerade im Moment bist. Also wie schwierig das bei dir aussieht. Welche Ängste du mit dir trägst, die du alle hier nicht zeigst. Muss sagen können, du bist bei mir. Es ist auch toll, wenn Geschwister bei mir sind. Deshalb feiern wir gemeinsam Gottesdienst. Ich könnte ja auch zu Hause alleine Gottesdienst feiern. Nein, ich komme her, wir kommen zusammen, wir feiern miteinander Gottesdienst. Ich habe Brüder und Schwestern, die mich stützen, die mich stärken, die mich ermutigen. Letztlich musst du sagen können, du bist bei mir. Das nimmst du als zweites heute Morgen mit nach Hause. Und das dritte und letzte ist hier dieser tolle Tisch. Der gefällt mir besonders. Ja, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja, das ist vielleicht, wir wissen es nicht ganz genau, aber vielleicht eine Begebenheit aus dem späteren Leben Davids, nämlich wo er vor seinem Sohn Absalom flieht. Müssen wir auch vorstellen, ja. Sein Sohn Absalom, ja. Palastrevolution. Sein Sohn will den Vater stürzen. Und er muss sich entscheiden, kämpfe ich gegen meinen Sohn oder ziehe ich mich zurück? Er entscheidet sich für Rückzug. Er zieht aus Jerusalem mit seinen engsten Freunden aus. Und sein Sohn Absalom nimmt Jerusalem ein. Unter skandalöser Weise nimmt er es Jerusalem ein. Schändet alle Frauen oben auf dem Dach. Unglaublich. Und David auf der Flucht. Und dann schildert er, dass er auf dieser Flucht einen Freund hat, der ihn aufnimmt, der ihn einlädt, wo er Pause machen kann, wo er zur Ruhe kommen kann in dieser existenziellen und persönlich katastrophalen Situation. Und er deckt ihm einen Tisch. Er bietet ihm einen Schutzraum. Er bietet ihm Gastfreundschaft an. Einen Tisch zu essen und einen vollen Becher Wein wahrscheinlich. Man trank damals entweder Wasser oder Wein, ja. Säfte gab es nicht. Bietet ihm Gastfreundschaft an. Dazu gehört übrigens auch dieser Tropfen Öl, darüber haben wir hier an anderer Stelle schon mal gesprochen, ja, über die Maria, die Jesus gesalbt hat. Öl war eigentlich antikes Parfüm. Und ein Gast bekam einen Tropfen oder zwei Tropfen Öl aufs Haupt. Und das duftete. Das hieß, ich kann dich gut riechen. Du bist willkommen, sei mein Gast, herzlich willkommen, Gastfreundschaft. Du kannst hier essen, du kannst trinken, du kannst dich ausschlafen. Axel Kühner hat mal darauf hingewiesen, dass diese Szene hier hervorragend wiedergegeben wird, mit einer Wortschöpfung aus dem Mittelalter, Meister Eckhart, also Theologieprofessor in Köln. Meister Eckhart hat dafür ein Wort geschaffen. Das nannte er Gelassenheit. Er meinte damit eigentlich, im Angesicht Gottes etwas lassen können. In dem Wort Gelassenheit steckt eigentlich lassen können, loslassen. Etwas sein lassen können. Daher kommt auch das altdeutsche Wort später geformt, Gelass. Das Gelass war so der Altenteil, das Altenteil des in Rente gegangenen Bauern, der seinem Sohn den Hof vermacht hat. Und die Alten, die saßen dann im Gelass. Das heißt, er konnte es lassen. Er konnte die Beine hochlegen, konnte ausruhen. Dieser Psalm 23 spricht von Gelassenheit. Gelassenheit heißt nicht, wunderschön meinen Garten, Blümchen gießen und Tomaten ziehen und alles Mögliche, sondern im Angesicht meiner Feinde Gott vertrauen, dass er mich führt, dass er mich nährt, dass er mich schützt. Das nehmen Sie mal als Drittes mit nach Hause heute. Ja. Werden Sie satt, möge Ihre Seele satt werden an der Gemeinschaft, an einer lebendigen und vielleicht erneuerten Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus. Und vertrauen Sie sich auch in den schwierigen Situationen Ihres Lebens, vielleicht heute, neu seiner Führung an. Und sagen Sie sich, ich will in seiner Gegenwart, in seiner Gastfreundschaft, mit seinem Salböl, vielleicht auch ein Bild des Heiligen Geistes im Alten Testament, also mit seiner Kraft, ich will in seiner Gegenwart Gelassenheit lernen. Lernen, mich dauernd selber retten zu müssen. Und dauernd alles selber packen zu müssen und regeln zu müssen. Manche Leute können nicht loslassen. Im Blick auf den guten Hirten kannst du Gelassenheit lernen. Das müssen wir manchmal richtig lernen. Hier steht es aber, dass von Gott das so angezielt ist. Also. Jesus ist unser guter Hirte. Wir gehören zu seiner Gemeinde, hoffentlich alle hier, und zu seiner Herde. Und er schenkt uns Nahrung, er macht uns satt bei allem Mangel, den wir dann manchmal besser, manchmal schlechter, aber ertragen können. Er macht uns satt, er stillt den größten Mangel. Er führt uns den richtigen Weg, und zwar um seinetwillen und nicht um meinetwillen. Und er schenkt Bewahrung, Gastfreundschaft, einen Ruheort, einen Rückzugsort, einen Raum der Geborgenheit. Das könnte auch zum Beispiel hier so ein Haus hier in der Seufertstraße sein. Es könnte solch ein Gottesdienstraum sein, ein Rückzugsraum, ein Ort, in dem ich lassen kann, sagen kann, ja Herr, du, nicht ich. Das ist das, was du brauchst. Ja? Vieles brauchst du nicht, von dem du denkst, muss ich unbedingt haben. Das ist das, was du wirklich brauchst. Und in diesem Sinne segne euch Gott miteinander in dieser Woche und in diesen Zeiten in deinem Leben. Ich bete noch mit uns zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du der gute Hirte bist und dass es in deiner Gemeinde gut ist zu sein. Lass uns das lernen, neu lernen, unsere Seele satt zu sättigen, satt zu werden bei dir und uns deiner Führung anzuvertrauen und an deinem Tisch genießen zu können, loslassen zu können und zu wissen, du führst unser Leben zum Ziel. Segne doch einen jeden Einzelnen von uns in diesem Sinne, in dieser neuen Woche. Amen.
Amen.